Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich möchte gerne vor der Predigt beten. Herr, ich danke dir, dass du heilig bist. Danke, dass wir dir begegnen dürfen, weil du uns rufst, weil dein guter Geist es letztlich macht, dass wir dich verstehen. Und so bitte ich dich jetzt um offene Herzen bei uns, dass du hineinkommst, hineinfindest und dass dein Wort uns frei macht. Amen. Ja, wir kommen alle aus einer wilden Woche, finde ich, politisch und in unserem Land, aber vielleicht auch jeder persönlich aus einer bewegenden Woche. Und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen uns hier treffen bei dem Gott, der Herr der Geschichte ist und der schon im Alten Testament auch spannende Zeiten geschildert hat und ja, wo wir so eintauchen können heute mit dem Buch Esther. In der Beschäftigung mit Esther, die ja im Alten Testament ist, und ich finde, das Alte Testament ist nicht veraltet, das habe ich auch daran gemerkt, dass ganz viele unterschiedliche Themen und Schätze in den letzten Wochen so bei mir angekommen sind in der Beschäftigung mit dem Buch. Einige teile ich heute sehr gerne mit euch, indem wir bis zum eigentlichen Bibeltext im 4. Kapitel erstmal erzählend durch das ganze Buch durchgehen, um dann die Ausgangssituation vor Augen zu haben. Dazwischen gibt es auch mal ein Innehalten, um an unser persönliches Leben anzuknüpfen. Und ja, dann wird das hoffentlich ein gutes Ganzes. Am letzten Sonntag hat Sibylle Stegmeier ja gepredigt und das kirchliche Du eingeführt, und das schließe ich mich heute Morgen auch gerne an. Und sie hat mit ihrer Predigt bereits eine Brücke geschlagen zu unserem heutigen Text. Es ging dort ja um das Treffen zwischen Jesus und der Samariterin am Brunnen. Wir erinnern uns kurz, Jesus offenbart sich der Samariterin als der Retter und Heiland der Menschen, auch außerhalb von Israel. Er gibt ihr Gottes Perspektive für die ganze Welt mit, und in Johannes 4,22 heißt es, die Rettung kommt von den Juden. Der Sohn Gottes, Jesus, der da spricht, er war Jude. Er war von jüdischen Eltern großgezogen und in einer durch und durch jüdischen Kultur aufgewachsen. Die Rettung kommt von den Juden. Obwohl das so einfach klingt, blieb das Überleben des jüdischen Volks vor und nach Jesus, ja bis heute, umkämpft und angefochten. Das Buch Esther nimmt uns mit in eine solche Situation. Es ist ein spannendes Buch und zugleich ist es auch ein sehr merkwürdiges Buch. Es gibt den Erzählstoff für eine Disney-Filmproduktion her oder für eine ganze Oper scheint es geeignet. Andererseits wäre es fast verschwunden, weil es das einzige Buch der Bibel ist, wo Gott überhaupt nicht namentlich erwähnt wird. Kein einziges Mal. Er scheint wie unsichtbar in diesem Buch, ja verborgen. Das ist eigentlich seltsam, denn in der Bibel sollte es um Gott gehen, oder? Das Esther-Buch wurde von früheren Theologen sogar als religiös unbrauchbar, da gottlos bezeichnet. Und in den ersten 700 Jahren Kirchengeschichte finden wir keinen einzigen Kommentar dazu, keine Predigt. Sowohl Luther als auch Calvin haben das Buch gemieden. Die Esther-Geschichte, wie schon erwähnt, steht im Alten Testament und in der christlichen Bibel zwischen dem Buch Hiob und Nehemia. Die Erzählung spielt ungefähr im 5. Jahrhundert vor Christus und der Autor ist unbekannt. Sie besteht aus 10 Kapiteln und die Handlung findet komplett außerhalb von Israel statt. Eine sogenannte Diaspora-Story. Und zwar findet sie in Susa statt, der damaligen Hauptstadt von Persien. Dieses Weltreich war mit 5,5 Millionen Quadratkilometer das größte damals bekannte. Esther wuchs dort als Tochter jüdischer Eltern auf. Als beide Elternteile starben, adoptierte sie ein älterer Cousin namens Mordechai. Er zog sie groß und gab ihr ein neues Zuhause. Die persischen Juden waren als Gruppe erst circa 100 Jahre zuvor durch die Babylonier aus Israel vertrieben worden, ins sogenannte babylonische Exil. Dann aber wiederum besiegten die Perser, die Babylonier, und erlaubten dann den Juden, dass sie zurückgingen in ihre Heimat. Einige taten das auch, aber andere blieben einfach in Persien und sie hatten sich offenbar gut eingelebt, sie gehörten zu dieser Minderheit, in der Gesellschaft funktionierten und fielen auch nicht groß auf. Zu dieser Gruppe gehörten Mordechai und Esther. Und wir wissen nicht so richtig, ob sie noch mit Gott gelebt haben dort. Einiges spricht dafür, dass Gott in ihrem Leben auch etwas in den Hintergrund, ins Verborgene geraten war. Hier in Susa beginnt nun unsere Erzählung. Sie beginnt mit zwei üppigen Festmahlen. Der König von Persien hatte persönlich, er war bekannt als Partykönig, dazu eingeladen. Und diese Feste dauern insgesamt so ein halbes Jahr. Das ganze Land ist eingeladen, das war ja groß genug. Und Frauen und Männer feierten damals getrennt am Hof, so wie es üblich war. Der übergeordnete Zweck von dieser Feier war eigentlich, mit seinem Ruhm und Prunk anzugeben, ihn so richtig zur Schau zu stellen für den König. Am letzten Tag von diesem Fest, nach dem halben Jahr, ist der König mal wieder total betrunken und verlangt, seine Frau, die Königin, zu sehen. Die Königin soll auf der Feier erscheinen und vor diesen feiernden, wahrscheinlich auch betrunkenen Männern ihre Schönheit zeigen. Sie lehnt das zum Entsetzen aller anwesenden Männer ab. Diese haben nämlich, so heißt es, Befürchtungen vor Nachahmung zu Hause, sodass sie auch nicht mehr die Herren in ihrem eigenen Haus wären. In seiner betrunkenen Wut entthront der König natürlich die Königin und schickt sie in die Verbannung. Mindestens. Mehres weiß man nicht. Einige Zeit danach veranstaltet nun der König einen Schönheitswettbewerb, denn eine neue Königin muss her. Das Ganze ähnelt dann wirklich einer schlechten Seifenoper. Und genau an diesem Punkt betreten Esther und Mordechai die Bühne des Geschehens. Esther ist eine sehr schöne und beliebte junge Frau. Sie nimmt am Casting für die neue Königin teil, verbirgt aber auf den Rat von Mordechai hin, dass sie Jüdin ist. Und tatsächlich, sie gewinnt den Wettbewerb. Der König ist so begeistert von Esther, dass er sie zur neuen Königin von Persien ernennt. Mordechai ist glücklicherweise Angestellter am Hof und hat während der ganzen Zeit Kontakt zu Esther. Er überzeugt sich täglich davon, dass es ihr gut geht und die beiden haben wohl weiterhin eine sehr gute Beziehung. Eines Tages bekommt Mordechai auf seinen Wegen mit, wie zwei Wachen sich unterhalten, sie planen, den König umzubringen. Mordechai hätte ihn an dieser Stelle ins Messer laufen lassen können, aber er ist loyal, königstreu und informiert sofort Esther. Diese sagt dem König Bescheid und der Anschlag wird verhindert. Das Ganze wird dann einfach in ein Buch eingetragen, wo die Tagesgeschehen am Hof dokumentiert werden. Aber es spielt im Verlauf der Geschichte später noch eine entscheidende Rolle. Wenn es bis hierhin einen roten Faden im Leben von Esther gegeben hat, eine Prägung, dann vielleicht diese. Esther hat bereits in ihrer Jugend mit dem Tod der Eltern eine große Krise erlebt und blieb aber in dieser Not nicht alleine. Sie war nicht verlassen. Mordechai nahm sie auf und kümmerte sich liebevoll und verlässlich um sie. Esther hat an dieser Stelle, denke ich, Vertrauen gelernt und einen wichtigen Baustein in ihr Leben gelegt bekommen. Den könnte man so nennen wie: Ich werde gesehen und geliebt. Ich bin nicht unbedeutend. Ich werde gesehen und geliebt. Ich bin nicht unbedeutend. Wir können hier uns einen Augenblick Zeit nehmen und in unser Leben schauen. Wenn ihr mögt, auch mit ein paar Fragen. Wem kann ich in Krisen vertrauen? Oder welches Vertrauensreservoir trage ich durch meine Kindheit und Jugend in mir? Auf wessen Rat höre ich? Interessiert es mich, wen Gott in mir sieht? Wir lernen als nächste wichtige Person Haman kennen, der eigentlich kein Perser ist, sondern ein Nachkomme von Agag und damit ein Erzfeind der Juden. Der jüdische Prophet Samuel hatte 600 Jahre zuvor nämlich den König Agag töten lassen, nachdem Israel viel Leid durch ihn erfahren hatte. Und der persische König erhebt nun ausgerechnet diesen Haman zum höchsten Minister am Königshof und verlangt, dass sich alle Angestellten vor Haman verbeugen und niederwerfen sollen. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Nachdem Mordechai mehrmals Haman getroffen hat und sich nicht vor ihm niederwerfen wollte, wird er von Kollegen bei Haman verpetzt. Jetzt wird er zur Rechenschaft gezogen. Die königlichen Beamten, die am Königstor waren, fragten Mordechai: Warum befolgst du den Befehl des Königs nicht? Er antwortete: Ich bin Jude. Mordechai will sich nicht vor Menschen niederwerfen, weil das einer Anbetungshaltung gleichkommt und damit für Gott reserviert ist. Wenn Gott auch nicht beim Namen genannt wird, so wird schon hier deutlich: Gott kann nicht länger verborgen bleiben, wenn es jetzt um Mordechais Identität geht. Und er durch diesen seltsamen Befehl zur Entscheidung und zum Bekenntnis herausgefordert wird. Zu wem gehörst du? Zu wem dienst du? Haman wird durch Mordechais Verweigerung sehr zornig. Er überredet den König, eine irrsinnige Verordnung zu erlassen. So erfuhr Haman, dass Mordechai nicht niederkniete und sich nicht vor ihm verneigte. Da packte ihn der Zorn. Es war ihm zu wenig, nur Mordechai umzubringen. Man hatte Haman gesagt, zu welchem Volk Mordechai gehörte. Nun wollte Haman alle Juden vernichten, die irgendwo im Reich von König Xerxes wohnten, denn sie waren das Volk, das zu Mordechai gehörte. Der Befehl dafür wird in den verschiedenen Sprachen aufgeschrieben und mit Reitern in die 127 Länder gebracht. Haman und der König stoßen wie immer bei einem Festmahl darauf an und feiern ihre furchtbare Entscheidung. Man fragt sich ja, von was wurde Haman nur so in Rage versetzt? War es sein persönlicher Stolz, der gekränkt wurde? Vielleicht war es auch so, dass dieser Hass seiner Vorfahren über Generationen an ihn weitergegeben wurde. Für Mordechai war seine Identität als Jude jedenfalls so wichtig, dass er sich nicht vor Haman verbeugte. Dafür sollte er getötet werden und alle übrigen Juden gleich mit. Wo Christen heutzutage in vielen Ländern wegen ihres Glaubens verfolgt oder gar getötet werden, passiert Ähnliches, weil sie Christus mehr ehren als die politischen oder religiösen Machthaber des Landes. Uns geht es in dieser Hinsicht ja richtig gut. Wir leben in Religionsfreiheit. Dennoch, auch wenn im Vergleich ein bisschen trivial, ertappe ich mich dabei, dass es sowas wie Forderungen und Ansprüche gibt, vor denen ich mich gleichsam auch verbeuge, innerlich, und denen ich Raum gebe in mir. Da spielt sich auch so einiges im Verborgenen ab. Einige Beispiele habe ich mal mitgebracht, wovor kann man sich so verbeugen, vor der Angst zum Beispiel zu kurz zu kommen oder der Ungeduld, wenn überhaupt nichts zu passieren scheint. Auch vor Machtstreben nach Geld, Besitz, Einfluss oder der Sorge um Gesundheit und Zukunft. Auch die Gebundenheit an negative, ererbte Gedanken. Schon immer war das so. dachte man das so in der Familie oder machte das so. Ich finde, das kann mich ganz schön gefangen nehmen, das eine oder andere, mehr oder weniger. Und ich merke, je mehr ich diesen Gedanken Raum gebe, desto stärker prägen sie auch meine Gefühle und Taten. Eine kleine Weisheit sagt, was du anschaust, zu dem wirst du werden. Wohin du schaust, dorthin wirst du gehen. Was du anschaust, zu dem wirst du werden. Wohin du schaust, dorthin wirst du gehen. Wir gehen nach diesem kleinen Ausflug zurück in unseren Text. Der schreckliche Befehl des Königs war also inzwischen in allen Provinzen angekommen. In jeder einzelnen Provinz herrschte große Trauer bei den Juden. Überall, wo das Gesetz des Königs galt, gab es Weinen, Klagen und Fasten. Viele schliefen auf einem Lager aus Sack und Asche. Dienerinnen und Eunuchen von Esther erzählten ihr davon und die Königin bekam schreckliche Angst. Bei Esther kam der Inhalt der furchtbaren Entscheidung nur mit Verzögerung an. Sie war ja im Hof, bei den Frauen, Königshof. Sie beobachtete also von Weitem äußere Veränderungen bei Mordechai, der auf einmal auch in Sack und Asche ging, als Symbol für Leid und Trauer, und der sich aber der Königin in dieser Kleidung nicht mehr nähern durfte. Ihr Diener Hattach wurde also hin und her geschickt, um Informationen auszutauschen. Mordechai gab Hattach auch eine Abschrift des Erlasses, der in Susa veröffentlicht worden war. Es war der Befehl zur Vernichtung der Juden. Hattach sollte Esther den Erlass zeigen und ihr alles berichten. Er sollte sie dringend bitten, zum König zu gehen und für ihr Volk zu bitten. Sie sollte den König um Gnade anflehen. Und Hattach kam zurück zu Esther und berichtete ihr, was Mordechai gesagt hatte. Da trug sie, Hattach, auf, Mordechai zu antworten. Alle Leute kennen das eine Gesetz, die Beamten des Königs sowie alle aus den Provinzen. Wer ungebeten zum König und in den inneren Hof geht, der wird getötet, gleich ob Mann oder Frau. Der König aber hat einen goldenen Herrscherstab. Nur, wem er den entgegenstreckt, der bleibt am Leben. Und ich bin jetzt schon seit 30 Tagen nicht mehr zum König hineingebeten worden. Mordechai wurde ausgerichtet, was Esther gesagt hatte. Und Mordechai ließ Esther antworten: Glaube ja nicht, dass du im Palast in Sicherheit bist. Sollte es dir anders gehen als allen anderen Juden? Willst du in dieser Lage wirklich schweigen? Dann kommen Befreiung und Rettung für die Juden eben von anderswoher. Du aber und deine Familie, ihr kommt dann um. Wer weiß, vielleicht bist du gerade du in dieser Zeit, deswegen gerade du in dieser Zeit Königin geworden. Jetzt wird es eng. Die Königin Esther ist im Dilemma. Sie hat die Wahl zwischen dem Tod, weil sie nichts sagt und man herausfindet, dass sie Jüdin ist, oder dem Tod als Konsequenz dafür, dass sie sich unerlaubt dem König nähert. Aber es ist ja nicht nur das. Mordechai bringt einen völlig neuen Gedanken in ihre Überlegungen. Es geht jetzt gar nicht nur um sie. Er spricht eindringlich und klipp und klar, wie ein Prophet, und verkündet Esther, dass die Juden auf jeden Fall gerettet werden, ob mit oder auch ohne ihre Hilfe. Hier zeigt sich Mordechais starkes Vertrauen auf Gottes Zusagen und sein Eingreifen. So kann nur jemand reden, der in engem Kontakt mit Gott steht, mit dem scheinbar unsichtbaren Gott, verborgenen Gott. Und damit noch nicht genug. Mordechai konfrontiert und fordert Esther mit der Vorstellung heraus, dass sie für diesen Moment überhaupt Königin geworden sei. Ihr Verbleib in Susa, ihre Vertrauensschule in Krisen, ihre Schönheit, ihre Gunst beim Menschen, sogar beim König. Sie hat doch die besten Voraussetzungen, um das Los noch zu wenden. Sollte das alles nur Zufall sein? Über diese Brücke, die Mordechai Esther gebaut hat, muss sie nun selber gehen und sich Gott anvertrauen. Wie geht es weiter? Esther ließ Mordechai antworten: Geh und versammle alle Juden, die du in Susa findest. Bittet für mich, indem ihr fastet. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen oder trinken, weder in der Nacht noch am Tag. Und auch ich will zusammen mit meinen Dienerinnen fasten. Danach werde ich zum König hineingehen, auch wenn das gegen das Gesetz verstößt. Wenn ich dann umkomme, so komme ich eben um. Mordechai tat das, was Esther ihm aufgetragen hatte. Esther, merken wir deutlich, hat nun den Entschluss gefasst, die Brücke zu betreten und den Weg zur Rettung ihres Volkes zu wagen. Und sie setzt ihr eigenes Leben aufs Spiel dabei. Esther erbittet sich jedoch für diesen Weg eine Gemeinschaft. Sie braucht Menschen, die mit ihr fasten und beten. Ihr war bewusst, alleine schaffe ich das nicht. Sie macht keine One-Woman-Show, sondern hat die Demut, andere Menschen und Gott um Hilfe zu bitten. Wie gut, wenn auch wir Teil einer solchen Gemeinschaft sind. Hier dürfen wir einander zu Weggefährten und Weggefährtinnen werden. Ab jetzt kommt es zu einer fast ironischen Umkehrung der Pläne Hamans. Am 3. Fastentag betritt Esther den inneren Hof des Palastes. Der König freut sich über ihren Besuch und lädt sie mit dem goldenen Zepter ein, näher zu kommen. Er verspricht ihr, jeden Wunsch zu erfüllen. Und so lädt Esther ihn und Haman am nächsten und übernächsten Tag zu einem Festessen jeweils ein. Zwischen diesen Festmahlen liest der König nachts, er kann nicht schlafen, in diesen erwähnten Tageschroniken und er liest, dass Mordechai ihm einst das Leben gerettet hat. Das wusste er noch gar nicht. Der König ordnet an, dass Haman dafür Mordechai ehren soll. Das hatte sich Haman allerdings genau andersherum vorgestellt. Das Blatt wendet sich im Laufe der weiteren Geschichte rapide gegen diesen Bösewicht. Am Ende hängt er an dem Galgen, den er für Mordechai hatte aufstellen lassen. Mordechai kommt aber am Hof zu Ehren und kann viel Gutes bewirken. Ein neuer Erlass erlaubt der jüdischen Bevölkerung, sich gegen das geplante und verkündete Pogrom zu wehren. Es ist ein gutes, aber auch ein recht blutiges Ende, da der Kampf stattfinden muss. Man kann diesen Erlass nicht zurücknehmen, aber unter anderen Vorzeichen. Ende gut, alles gut? Ist es so? Wie verhält es sich jetzt mit dem verborgenen Gott? Mir hat es Mut gemacht, dass Gott bei uns ist, auch wenn er verborgen erscheint. Er lässt sich von uns natürlich nicht in die Sichtbarkeit zwingen oder vereinnahmen. Aber wir sehen im Buch Esther seine Spuren in Menschen, in ihrem Wachstum, in Wundern, in Mut und in Gemeinschaft. Im Bekennen zu ihm, wenn es darum geht, vor wem wir uns beugen und wer unsere Identität prägen soll, da kommt er deutlich zum Vorschein. Schließlich dürfen wir ihn jederzeit suchen, anrufen und uns ihm anvertrauen, als dem Heiland und Retter, der uns durch Höhen und durch Tiefen begleitet. Der Prophet Jesaja bringt es kurz und knapp zusammen. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, Gott Israels, ein Retter. Amen.